Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel, wer historisch welchen Anteil der CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat, dann ist es natürlich klar, dass Europa und die anderen Industrieländer da einen sehr hohen Anteil haben.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Nachhaltigkeit ist ein Trend, bestimmt schon seit den 80er Jahren. Aber es ist ein Nischenthema gewesen. Mittlerweile aber gerät Nachhaltigkeit zunehmend in den Kern von Unternehmensstrategie. Diverse Gründe gibt es dafür, aber sicherlich ist einer davon die Politik, die gerade aus Europa den Takt anzugeben scheint. Es geht nicht nur um Klimaneutralität, sondern gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitspolitik gibt es Regeln, die mehr oder weniger streng auf die Wirtschaft wirken mittlerweile. Denn die Wirtschaft spielt eine zentrale Rolle dabei. Taxonomie, CSRD, einheitliche Kriterien. Man merkt, dass die Wirkung auf die Unternehmen nicht nur mit Finanzierung zu tun hat, sondern in die gesamte Strategie mit einstrahlt. Wie entwickeln sich solche Standards dazu? Welche neuen Themen kommen auf Unternehmen zu? Und was macht der Rat für nachhaltige Entwicklung dabei eigentlich? Über alle diese Fragen spreche ich heute mit Dr. Marc Oliver Pahl. Herr Dr. Pahl leitet die Geschäftsstelle des Rates für nachhaltige Entwicklung. Und das seit März 2020. Von 2011 bis 2020 war er Referatsleiter für nachhaltige Entwicklung und Umwelttrends bei uns im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz, hieß es damals noch, im Land Nordrhein-Westfalen. Er war damals auch, was ist besonders spannend für uns, verantwortlich für die Erarbeitung und die Umsetzung der nordrhein-westfälischen Nachhaltigkeitsstrategie. Lieber Herr Pahl, schön, dass Sie heute hier bei uns sind.
Ja, besten Dank. Ich freue mich auch sehr auf den Austausch, Herr Dr. Behr. Und ich hoffe, wir können Ihren Hörerinnen und Hörern ein paar neue Erkenntnisse mitgeben.
Oh, da bin ich sehr zuversichtlich. Vielleicht können Sie in guter gewohnter Sitte sich unseren Zuhörenden noch mal kurz selbst vorstellen, mit eigenen Worten und vielleicht mit Blick schon auf die Frage, warum Sie so viel Zeit dem Themenkreis Nachhaltigkeit gewidmet haben.
Ja, ich habe begonnen meine berufliche Karriere, indem ich im Europa- und Verfassungsrecht promoviert habe an der Humboldt-Universität in Berlin. Aber mein damaliger Professor war Mitglied in einem Beratergremium der Europäischen Kommission für nachhaltige Entwicklung bei der damaligen Umweltkommissarin. Und in dem Bereich durfte ich ihn dann schon vor über 20 Jahren auch ein bisschen unterstützen. Und das fand ich doch ein sehr spannendes Thema, weil es eben um die großen Zukunftsfragen geht und nicht um klein-klein. Später, als ich dann für die Landesregierung gearbeitet habe und fürs Europäische Parlament, war das doch immer so ein roter oder vielleicht ein grüner Faden, der in meiner Tätigkeit immer eine gewisse Rolle spielte. Ich habe mich erst mit europäischen und internationalen Fragen beschäftigt im Ministerium, zum Beispiel in der Kooperation mit den chinesischen Partnerprovinzen von Nordrhein-Westfalen. Aber da ging es um Themen wie eben Kreislaufwirtschaft zum Beispiel. Wie kann man da auch in China einsteigen in ein Thema um nachhaltige Energieversorgung, um Landwirtschaftsfragen und beim Europäischen Parlament zum Beispiel habe ich mich mit der zukünftigen Energieversorgung Europas beschäftigt. Ein Thema, was damals wichtig war und heute jetzt wieder aufgekommen ist, ist die Frage, ob Kernfusion eine wirklich praxistaugliche Option ist für die Energieversorgung in Deutschland und Europa. Naja, und dann bin ich, wie Sie schon gesagt haben, in die Nachhaltigkeitskoordination für die Landesregierung gewechselt und seitdem, jetzt seit über 12 Jahren, ist die nachhaltige Entwicklung in allen Facetten für mich das Hauptthema. Und es ist ein Thema, bei dem einem nie langweilig wird, weil es eben so unterschiedliche fachpolitische Aspekte hat, Governance-Fragen und insofern doch ein sehr abwechslungsreiches Thema ist.
Ich habe, Sie haben schon einige Themen angerissen jetzt gerade, die wir gleich sicherlich aufgreifen werden dazu. Ich habe allerdings in Ihrer Vita gesehen, wir haben vielleicht zwei Sachen gemeinsam. Das eine ist halt im Europarecht promoviert und das andere ist, Sie sind in Karlsruhe geboren, wie auch einer meiner letzten Gäste, den Sie auch kennen. Haben Sie mit Karlsruhe noch irgendwelche Verbindungen?
Ja, hin und wieder, wenn ich da sowieso vorbeikomme, mache ich natürlich gerne Station und erinnere mich gerne an die schöne Zeit da. Ich bin zum Beispiel, immer wurde mir gesagt, rund um das Bundesverfassungsgericht mit dem Kinderwagen herumgeschoben worden. Und
das
gibt einem dann natürlich ein paar juristische Impulse mit, die sich dann offenbar unbewusst niedergeschlagen haben.
Ich habe eine andere Sache gesehen, die ich ganz gerne Sie fragen wollte. Sie haben eine Diplomatenausbildung gemacht, laut Vita, und sind in Mali gewesen. Was verbinden Sie mit dem Thema Mali?
Ja, damals war das eine spannende Mission, im Rahmen der Ausbildung 3 Monate dann nach Afrika zu gehen. Das diente der Vorbereitung des Staatsbesuches des früheren Ministerpräsidenten und dann eben Bundespräsidenten Johannes Rau, der offenbar ein Faible hatte für dieses Land und den Dialog zwischen den Religionen. Mali stand damals auch für einen aufgeklärten Islam, der im Austausch mit christlichen und anderen Religionen durchaus offen war. Das hat sich jetzt leider in den letzten 20 Jahren oder vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren sehr stark verändert. Ich habe schon weiterhin noch Kontakte in das Land, aber das ist im Moment ja wirklich etwas im Chaos untergegangen, seitdem die Krieger von Gaddafi, die aus dem Nord, aus Nordmali, aus der Tuareg-Region kamen, durch den Sturz des Gaddafi-Regimes arbeitslos geworden sind, in Anführungsstrichen, und zurückgekehrt sind in ihre Heimat, ist im riesigen Norden von Mali doch eine sehr starke regionale Terrorherrschaft etabliert worden und letztendlich die Zentralregierung in Mali ist dadurch auch ins Rutschen gekommen und ist jetzt doch eine letztendlich Militärdiktatur übergegangen, die sich jetzt zuletzt auch von Russland und von den Wagner-Truppen unterstützen lässt, um ihre Herrschaft abzusichern. Und die Einsätze der deutschen und der französischen Truppen, die da zwischendurch zur Stabilisierung heruntergerufen worden sind, jetzt schon beendet oder für Deutschland werden sie im nächsten Jahr zu Ende gehen. Und das sind doch sehr schwierige Rahmenbedingungen. Wir haben auch ein GZ-Projekt, ein Nachbarprojekt. Unsere Geschäftsstelle ist auch bei der GZ angesiedelt, die diesen Prozess da vor Ort betreuen. Und das ist doch im Moment eine Situation, die fast vergleichbar ist mit der Situation in Afghanistan kurz vor dem Rückzug, dass man Angst hat, dass alles das, was da mit viel Geld und viel Herzblut aufgebaut worden ist von Bundeswehreinheiten, anderen deutschen entwicklungspolitischen Akteuren und europäischen Partnern doch jetzt in Gefahr gerät und das Land ja mehr oder weniger zu einem der Mitspieler von Russland auch in der UNO wird, zwar eines der wenigen Länder, die für Russland und gegen die Ukraine-Resolution des Westens gestimmt haben. Das macht einen dann schon sehr betroffen.
Das ist für mich, also Mali scheint immer so ein Synonym dafür zu sein, wie schwierig, doch also ein Diskussionspunkt für die Rolle, die Deutschland und Europa außenpolitisch so einnimmt, hier in dem Punkt natürlich auch ein Stück weit militärisch eingenommen hat, immer mit allen Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen. das ist das ja nicht so sehr unser Thema, aber sicherlich ist die Bezugnahme auf Nachhaltigkeit und Entwicklungspolitik da schon gegeben. Ist das, also wie stark sehen Sie die Bedeutung von Europa, vielleicht von Deutschland, um mit nachhaltigkeitspolitischen Themen vielleicht auf Afrika einzuwirken, positiv, negativ einzuwirken? Also wie stark ist unsere Verantwortung, unsere Rolle für diesen Kontinent?
Ich würde da jetzt erstmal nicht starten bei so einem bilateralen Verhältnis mit dann tendenziell schnell paternalistischen Grundstrukturen, sondern ich würde erstmal von der Grundaussage, die die UNO 2015, als sie die globalen Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten Sustainable Development Goals, SDGs, verabschiedet hat, ausgehen, dass letztendlich wir ein Ziel haben, gewisse Grundwerte gemeinsam global zu erreichen. Und dazu gehören die klassischen entwicklungspolitischen Ziele, Armutsbekämpfung, Hungerbekämpfung, aber dazu gehören eben auch, und das war der neue Schritt 2015, die globalen Umweltgüter, wie insbesondere das Klima, aber natürlich auch das Wasser, sowohl an Land als auch in den Ozeanen, die Biodiversität und eben auch die Wirtschaftsweisen, die letztendlich Arbeitsplätze garantieren, aber vielleicht auch in einem gewissen Spannungsverhältnis zu Umwelt und sozialen Fragen stellen, wie insbesondere die Energieversorgung. Insofern ist das erstmal grundsätzlich eine globale Agenda mit globalen Zielen. Und alle Länder müssen einen Beitrag leisten, um diese Ziele zu erreichen. Letztendlich wird jedes Land nach der Logik dieser SDGs und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu einem Entwicklungsland, auch wir in Deutschland und Europa. Aber natürlich ist es so, dass nicht alle Länder die gleichen Herausforderungen, die gleichen Lösungskapazitäten haben. Und deswegen ist es natürlich am Ende schon richtig, auf die unterschiedlichen Verantwortungen zu gucken. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel, wer historisch welchen Anteil der CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat, dann ist es natürlich klar, dass Europa und die anderen Industrieländer da einen sehr hohen Anteil haben und der Anteil des gesamten afrikanischen Kontinents verschwindend gering ist. Und daraus kann man natürlich eine gewisse Verantwortung ableiten, diese Staaten zu unterstützen bei ihren Transformationsprozessen, zum Beispiel durch Technologietransfer im Bereich der erneuerbaren Energien, aber sicherlich auch im Bereich Wasser, wo es ja durchaus auch eine große deutsche internationale Tradition gibt.
Mhm. Neben dem Thema Wasser. Es gibt also eine Sache, die letzte Woche immer wieder stark diskutiert worden ist, ist die Frage der Kreislaufwirtschaft und der Müllproblematik oder der Vermüllungsproblematik. Ist das etwas, wo wir unsere Verhaltensweise ändern müssen? Also wird da rechtlich, politisch drauf eingewirkt oder ist das das haben wir mal so hingenommen, dass ein Zweitmarkt oder ein Drittmarkt in Afrika besteht für alle möglichen, ich meine es gar nicht so sehr Elektroschrotte, aber auch Fahrzeuge, die da so eine Rolle spielen, hört man immer wieder. Und dann hat man, also die zweite Schiene, die mir so einfällt, ist eben diese ganze Thematik Lieferkettengesetz. Ich weiß nicht, wie stark das auf Afrika auswirkt, aber wo es ja dann um solche Fragen wie Zwangsarbeit und Ähnliches spricht. Wenn wir vielleicht gleich nochmal zusammen mit China nochmal, würde mich Ihre Meinung dazu interessieren. Also sind das die großen Themen, die uns verweben mit dem afrikanischen Kontinent oder gibt es da noch andere Dinge?
Ja, ich sage vielleicht ein bisschen was auch zur Rolle des Rates für nachhaltige Entwicklung.
Ja,
wir sind ein Gremium, bestehend aus 15 Mitgliedern, die vom Bundeskanzler jeweils für 3 Jahre berufen werden und das Kanzleramt, aber auch die ganze Bundesregierung beraten sollen in Nachhaltigkeitsfragen. Und wir sind ein Multi-Stakeholder-Gremium, nicht ein rein wissenschaftlicher Beirat, wie es auch viele gibt in der Bundesregierung. Wir haben auch Wissenschaftler an Bord, aber wir haben eben auch Vertreter der Zivilgesellschaft, traditionell die Vorsitzenden der großen Umweltverbände. Wir haben immer Vertreter der Entwicklungszusammenarbeit dabei. Wir haben aber auch Wirtschaftsvertreter. Wir haben auch Vertreter aus dem kommunalen Raum, also sehr unterschiedliche Perspektiven. Und wir geben einerseits Empfehlungen an die Bundesregierung, aber haben andererseits auch eigene Projekte, um die Nachhaltigkeit auch wirklich in der Praxis modellhaft voranzubringen. Und bei den politischen Themen haben wir uns in den letzten Jahren in der Tat sehr stark mit dem Thema Lieferketten beschäftigt. Das war ein expliziter Wunsch des Bundeskanzleramtes, dass wir uns da mit Vorschlägen einbringen, weil es innerhalb der Bundesregierung und auch zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft eine Blockadesituation gab. Es gab enthusiastische Forderungen aus der Zivilgesellschaft und zum Beispiel aus dem Entwicklungsministerium und dem Arbeitsministerium für ein Lieferkettengesetz. Interessanterweise eine Koalition zwischen CSU und SPD damals. Und es gab in den CDU-Ministerien, insbesondere im Wirtschaftsministerium und eben bei Wirtschaftsverbänden wie dem BDI doch eine sehr große Skepsis. Eine Frage, die dabei eine große Rolle spielte, ob man ein Lieferkettengesetz wirklich sinnvollerweise in Deutschland macht oder ob man nicht besser eine europäische oder gar eine globale Regelung braucht, weil natürlich viele der Unternehmen, die das betrifft, auch international jenseits von Deutschland aktiv sind. Und das blockierte einen Großteil der Debatte. Und wir haben dann eine sehr einfache Lösung vorgeschlagen und haben gesagt, man kann das gleichzeitig auf europäischer und deutscher Ebene diskutieren und voranbringen und sollte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und so ist es dann auch gekommen. Wir haben jetzt seit letzten Jahr oder 2001 schon ein Lieferkettengesetz, was jetzt Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist. Letztes Jahr gab es da die Vorbereitungsmaßnahmen. Man kann darüber diskutieren, ob das perfekt ist. Da gibt es sicherlich aus unterschiedlichen Perspektiven noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber es ist ein Anfang gemacht. Und auch auf europäischer Ebene haben wir jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch liegen, der hoffentlich noch vor der nächsten Europawahlen verabschiedet wird, sodass wir da auch eine Lösung bekommen.
Vielleicht für die da, die nicht so drin sind in dem Thema, das gilt aber noch nicht für alle Unternehmen, nur für große im Moment,
genau, ab 3.000 Mitarbeiter. Das wird jetzt so schrittweise in Kraft treten und für die Großen ist dann das Jahr 2023 eben das erste Berichtsjahr, also die ersten Berichte werden Anfang nächsten Jahres dann in der Regel veröffentlicht werden müssen, aber man muss jetzt eben schon die Mechanismen aufbauen, um sicherzustellen, dass man mit den gesetzlichen Vorgaben im Einklang ist. Ja, und das Thema Kreislaufwirtschaft haben wir auch im letzten Jahr als Rat für nachhaltige Entwicklung zu unserem Thema gemacht. Und das war ja der Ausgangspunkt unserer Diskussion. Afrika spielt dabei schon in vieler Hinsicht eine Rolle. Ich fange mal an bei den Rohstoffen, die wir für unsere Hightech-Produkte brauchen, zum Beispiel für die Handys. Da kommen eben ein Großteil der Rohstoffe aus Afrika und zum Teil eben auch aus Ländern, die politisch sehr fragil sind, wie der Kongo. Kobalt ist eines der wichtigen Rohstoffe und da muss man schon genau hingucken, wie diese Produkte, wie diese Rohstoffe da im Bergbau an die Oberfläche kommen, unter welchen sozialen Bedingungen, unter welchen ökologischen Bedingungen, inwiefern dann lokale Warlords davon profitieren, was an Einnahmen erzielt werden kann durch den Kauf dieser wertvollen und seltenen Produkte. Da spielt Afrika eine große Rolle und unsere Frage, wie wir mit solchen Produkten, mit solchen Risiko-Rohstoffen umgehen. Aber am Ende des Lebenszyklus von Produkten spielt dann Afrika heutzutage auch immer eine große Rolle. In der Tat werden einige Produkte dann in der Regel illegal nach Afrika ausgeführt, aus dem Elektroschrottbereich, Fahrzeuge etc., die dann mehr oder weniger dadurch ihrer Entsorgungspflicht in Deutschland entzogen werden und die in Afrika unter häufig sehr problematischen Umständen eben zu Demontageaktionen führen, die durchaus mit erheblichen Umweltbeeinträchtigungen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbunden sind, ist auch viel Kinderarbeit mit verbunden. Und das ist sicherlich nicht wünschenswert, sondern die Perspektive, die wir aufgemacht haben, ist, dass wir eben deutlich weniger Ressourcenverbrauch insgesamt in Deutschland anstreben sollten, indem wir vor allen Dingen die Rohstoffe, die schon in Europa sich befinden, wieder nutzen, also indem wir hier diese Produkte demontieren, die Rohstoffe zurückgewinnen und wieder in die Kreisläufe einspeisen, sodass wir dann letztendlich erstens diese Demontageproblematik im globalen Süden nicht haben und zweitens eben viel weniger Rohstoffe aus diesen häufig problematischen Quellen brauchen. Aber um den Gedanken zu Ende zu führen, damit haben wir natürlich diesen Staaten zum Teil auch ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial entzogen, denn die leben vom Verkauf dieser Rohstoffe und einige Gruppen leben eben auch von dieser Demontage der Produkte, die da illegal hingeführt werden. Und insofern sollten wir uns schon auch Gedanken machen, was das für die Entwicklung dieser Staaten bedeutet, wenn wir zu einer Kreislaufwirtschaft kommen.
Das ist ja, die Eingriffe in solche Kreisläufe, die sind ja dann doch immer schwierig. Auf den ersten Blick dann immer einleuchtend, auf den zweiten kann man ja auch sagen, wenn man sich Mercedes dann ein drittes Mal da die letzten 100.000 Kilometer fährt, ist das besser, als wenn er auf dem Schrottplatz landet. Ich weiß noch von Freunden, die in Südafrika ein Jahr gelebt haben, die haben alle solche Fahrzeuge gekauft. Dann. Die sind irgendwo hergekommen, fuhren immer noch gut, aber...
Ja, aber wenn sie dann am Ende 15 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen und auch sonst die Abgasreinigung nicht funktioniert, dann ist das, glaube ich, kein Gewinnergeschäft. Dann ist es schon besser, wenn die Teile aus diesen Fahrzeugen genutzt werden, um Rohstoffe hier zu ersetzen und auch dort perspektivisch moderne Fahrzeuge laufen. Ich kann die Romantik verstehen, die damit verbunden ist, aber das Klima ist nun mal global und insofern macht es keinen Unterschied, ob hier ein Auto viel zu viel CO2 und andere Gase in die Luft pustet oder in Südafrika oder anderswo.
Absolut. Sie hatten übrigens, aber das nur am Rande, zwei baugleiche Mercedes damals gekauft, die Freunde, und sind losgefahren. Der erste ist nach 200 Kilometern auf der ersten Reise nach Namibia verreckt. Und der zweite ist 12 Monate durchgefahren, am Ende noch die Ostküste bis Afrika hoch und dort nochmal abgegeben worden und ist einwandfrei durchgefahren. So unterschiedlich sind die Fahrzeuge zum Teil. Das zweite große Thema, was Sie ja auch sich, glaube ich, mit auf die Fahne geschrieben haben oder als Grundlage für das, was Sie als Rat machen, ist die ganze Frage des CSRD, also der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Teile unserer Zuhörenden vielleicht schon kennen, die ein Stück weit darauf abzielt, eben die Frage der Nachhaltigkeit auch im Berichtswesen zu verstetigen. Oder können Sie uns ein paar Eckpunkte davon oder mitgeben, was es damit auf sich hat?
Ja, die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist eines dieser Projekte, wo der Nachhaltigkeitsrat, wie ich eben schon gesagt habe, nicht nur die Bundesregierung berät, sondern auch wirklich in die Praxis eingetaucht ist, um Unterstützung für Unternehmen und andere Organisationen zu gewähren. Und die Grundidee ist schon vor über 10 Jahren entstanden, als die ersten Unternehmen anfingen, Nachhaltigkeitsberichte zu machen, die aber alle irgendwie ein bisschen anders aussahen und insofern es sehr schwer gemacht haben, für Investoren, aber auch die Öffentlichkeit, die Politik, diese Berichte einzuschätzen und zu vergleichen. Es waren auch einige Berichte dabei, die sehr schön aussahen und wo auch offenbar viel Kommunikations-Know-how eingeflossen ist, aber wo die Substanz nicht unbedingt so überzeugend war, also Greenwashing im Vordergrund stand. Und da hat der damalige Generalsekretär gesagt, da wollen wir versuchen, eine Hilfestellung zu bieten, indem wir einen Standard entwickeln, der von einem unserer Mitglieder, Professor Bassen von der Universität Hamburg, angestoßen worden ist, aber immer im Austausch mit Unternehmen aus der Praxis aufgebaut und weiterentwickelt worden ist, eben dieser deutsche Nachhaltigkeitskodex DNK. Und der ist dann immer wieder angepasst worden im Laufe der Jahre, wenn Veränderungen gekommen sind. Die erste große Veränderung ist jetzt so ungefähr 7, 8 Jahre her. Es gab dann auf der EU-Ebene die erste CSR-Richtlinie, die für große Unternehmen gewisse Berichtspflichten vorgesehen hat. Und diese Diskussion habe ich damals auf Seiten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen mitgemacht. Und da war die Logik des Wirtschaftsministeriums am Anfang, das geht doch überhaupt nicht. CSR ist per se etwas, was die Unternehmen freiwillig machen. Und wenn wir das jetzt regulieren, dann demontieren wir diese Selbstinitiative der Unternehmen und dann werden sie halt gar nichts mehr machen jenseits ihres Kerngeschäfts. Wir im Umweltministerium, wo ich damals war, und andere Akteure haben argumentiert, wenn die Unternehmen schon nach außen hin sich gut darstellen wollen, dann sollte das eben auch auf einem gewissen gemeinsamen Fundament stehen, um eben so eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und insofern kam da die Grundidee dieser CSR-Richtlinie oder dann des CSR-Richtlinienumsetzungsgesetzes in Deutschland und der DNK zusammen. Und der DNK ist dann eben zu dem ersten Instrument geworden, womit man in Deutschland diese Verpflichtungen nach EU-Recht erfüllen konnte.
Das ist der deutsche Nachhaltigkeitskodex.
Der deutsche Nachhaltigkeitskodex, DNK, genau. Und inzwischen nutzt ein Drittel der Unternehmen, die in Deutschland berichtspflichtig sind, das sind im Moment nur große Unternehmen und börsennotierte Unternehmen, wie zum Beispiel die Gelsenwasser AG, diesen DNK, um die europäische Berichtspflicht zu erfüllen. Es gibt noch andere Berichtssysteme, die aus unserer Sicht aber schon deutlich anspruchsvoller sind und eher für Großunternehmen tauglich sind und nicht so sehr für die Breite der Unternehmen, zum Beispiel die Global Reporting Initiative, GRI, die aber man auch neben dem DNK benutzen kann, weil sie doch in Kernfragen so konstruiert sind, dass es zusammenpasst. Ja, und jetzt wird halt aus zweierlei Gründen ein ganz großer Push für die Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen. Das Lieferkettengesetz haben wir schon angesprochen. Das von der Qualität der Daten in der internationalen Lieferkette sicherlich einen großen Mehrwert bringen wird. Was aber jetzt erstmal nur für die großen Unternehmen gilt und dann die noch größere Bewegung wird aus der Corporate Sustainability Reporting Directive kommen, wo jetzt erst die Unternehmen, die jetzt schon berichtspflichtig sind nach der CSR-Richtlinie und dann in 2 Schritten weitere kleinere Unternehmen berichtspflichtig werden. Und das werden dann insgesamt in Deutschland 15.000 Unternehmen sein und europaweit 40.000 Unternehmen sein, die berichtspflichtig sind. Und das ist natürlich schon dann ein Großteil der größeren Unternehmen. Und letztendlich ist es damit auch nicht getan, dass wir nur die berichtspflichtigen Unternehmen anschauen, sondern letztendlich werden diese berichtspflichtigen Unternehmen sich auch ihre Daten für ihre CO2-Berichterstattung, für ihre Kreislaufberichterstattung, für ihre Berichterstattung zu Auswirkungen auf die Biodiversität von ihren Partnerunternehmen in ihren jeweiligen Lieferketten besorgen müssen. Mhm. Und insofern wird insbesondere von der Corporate Sustainability Reporting Directive und der Umsetzung in Deutschland am Ende fast jedes Unternehmen betroffen sein. Und darauf wollen wir die Unternehmen mit einer Weiterentwicklung des deutschen Nachhaltigkeitskodexes vorbereiten.
Diese Weiterentwicklung des DNK, die läuft im Moment. Also ist im Moment so, dass man, also wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem DNK die Voraussetzungen, die da gesetzlich entstehen, erfüllen kann. Nur die Frage der Interpretation, die ist, also das wird im DNK ausgefüllt und gilt dann für alle Branchen?
Ja, also der DNK ist grundsätzlich branchenübergreifend. Wir haben für viele wichtige Branchen mit den Branchen zusammen sogenannte Branchenleitfäden entwickelt, sodass es für die Unternehmen einfacher ist, die Dinge, die für ihr Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche relevant sind, zu identifizieren. Aber grundsätzlich gilt das Regelwerk branchenübergreifend. Im Moment ist es eben auf die aktuell bestehenden Berichtspflichten und auch zum Beispiel auf das Thema Taxonomie schon adaptiert worden. Wir sitzen jetzt daran, eben die Vorgaben der CSRD umzusetzen. Und im Kern sind das die sogenannten EFRAG-Standards, die eine Arbeitsgruppe im Auftrag der Europäischen Kommission erarbeitet hat, beziehungsweise die werden dann in Zukunft European Sustainability Reporting Standards heißen. Das ist der inhaltliche Kern der neuen Berichtspflicht und der wird halt viel weitergehender sein als das, was bisher nach dem CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz gefragt war. Also bisher konnten die Unternehmen sehr weitgehend selber entscheiden, über welche ökologischen und sozialen Fragen sie berichten wollten im Rahmen der CSR-Richtlinie. Und jetzt ist das viel detaillierter vorgegeben, zum Beispiel beim Thema Klimaemissionen. War es bisher auch möglich, sich auf die sogenannten Scope-1-Emissionen, die unmittelbar im eigenen Unternehmen entstanden sind, zu beschränken und die Emissionen, die man indirekt in der Lieferkette auslöst, außen vor zu lassen oder nur grob zu beschreiben. Mhm. Und in der Zukunft wird das doch erforderlich sein, dass alle berichtspflichtigen Unternehmen die gesamte Lieferkette mit berücksichtigen. Und das kommt dann natürlich der Realität der von einem Unternehmen ausgelösten Emissionen viel näher. Und das werden wir jetzt so peu à peu integrieren in den deutschen Nachhaltigkeitskodex, diese European Sustainability Reporting Standards. Und gleichzeitig, das schließt an das, was ich eben zu den KMUs gesagt habe, die nicht direkt berichtspflichtig sein werden, sondern von den größeren Unternehmen um Daten, nach Daten gefragt werden. Da sind wir im Moment auch dabei, mit einer Pilotgruppe aus unterschiedlichen Unternehmen und Verbänden einen sogenannten KMU-Standard zu entwickeln, der dann nicht verpflichtend ist, aber der es ermöglichen soll, dass auch für die eben nicht direkt berichtspflichtigen Unternehmen so eine gewisse Standardisierung da ist. Mhm. Denn wenn das nicht der Fall wäre, dann würden auf die kleinen Unternehmen möglicherweise noch mehr Berichtspflichten zukommen als auf die großen Unternehmen. Denn wenn wir uns zum Beispiel mal den Einzelhandel angucken, da haben wir eben 10 große Konzerne, die alle berichtspflichtig sein werden. Und die von ihren Zulieferern zum Beispiel aus dem Nahrungsmittelbereich halt alle Daten abfragen werden. Und wenn das nicht einheitlich gemacht wird, wenn Rewe andere Daten abfragt als Edeka und Aldi und Lidl sowieso nochmal ganz anders abfragen, dann ist das am Ende ein riesengroßer Aufwand für die Nahrungsmittelunternehmen. Und deswegen versuchen wir da eben so eine Standardisierung jenseits der rechtlichen Verpflichtungen zu etablieren, die es für alle Beteiligten einfacher macht. Und letztendlich ist das uns ein wichtiges Anliegen, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung wirklich was bringt. Ja, dass es darum geht, wirklich die Lieferketten zu verbessern, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die Unternehmen zukunftsgerichtet aufzustellen. Es geht nicht um die Berichterstattung, um der Berichterstattung willen und um riesige Zahlenkolonnen, die da produziert werden, sondern es sollen eben Zahlen sein, die die Relevanz von ökologischen, sozialen Prozessen, die in Unternehmen entstehen, sichtbar zu machen, den Vorständen, den Geschäftsführungen Instrumente an der Hand zu geben, um ihre Unternehmen gut aufzustellen.
Und das dann in der Hoffnung, dass daraus dann Ziele entstehen für die einzelnen Unternehmen, diese Zahlen runterzusenken. Weil man könnte ja richtigerweise, wie Sie jetzt sagen, im Moment sagen, das ist jetzt ein großes Berichtswesen, das ist zwar gut, aber am Ende fragt jeder von jedem Daten ab und jeder bemisst eine Tonne CO2 vielleicht auch mehrfach. Also ist ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, wenn man Scope 1, 2 und 3 misst, dann wird ja derjenige, der jetzt den Bagger baut, rechnet für sich das an, wo das erstellt worden ist von dem Stahl. Der nächste richtet es an und der nächste, der auf der Baustelle den Bagger verwendet hat, misst dann auch nochmal im Sinne von Scope 3 diese Tonne CO2. Die ist ja dann mehrfach irgendwo registriert. Das ist aber ja auch nicht schlimm, Fragezeichen nach der Logik, weil ja im Grunde es nicht darum geht, ein echtes 1-zu-1-Verhältnis herzustellen, sondern es im Grunde nur darum geht, dass jedem die Verantwortlichkeit für diese CO2 transparent wird, in der Hoffnung, dass er dann sich ein Ziel setzt, dass es weniger wird, oder?
Ich glaube, Hoffnung ist jetzt nicht die richtige Herangehensweise in Sachen Klimaschutz, sondern das ist natürlich ein
also schon harte Vorgabe.
Thema. Und deswegen haben wir ja auch eine Vorgabe in Deutschland, auch auf Druck des Bundesverfassungsgerichts, bis 2045 klimaneutral zu sein. Und da muss natürlich jeder und jede seinen Beitrag leisten und natürlich zuvörderst die Unternehmen, die die größten Emissionen haben. Und da gibt es ja auch schon sehr viele Unternehmen, die sich Klimaneutralitätsziele gesetzt haben für 2030, 35, 40 unterschiedlich, auch unterschiedlich anspruchsvoll, je nach Branche. Aber dafür sind diese Zahlen natürlich sehr wertvoll, weil sie zeigen, wo steht man, welchen Weg ist man schon gegangen, was muss man noch machen. Und letztendlich sind die Zahlen natürlich auch für die Politik relevant, um zu sehen, gibt es da eben eine eigene Dynamik in den Unternehmen? Ist der allgemeine Rahmen, den wir zum Beispiel durch den europäischen Emissionshandel geschaffen haben, ausreichend oder müssen wir danach steuern? Sehen wir vielleicht auch Trittbrettfahrereffekte, dass einzelne Unternehmen sich da rausziehen und davon profitieren, dass sich andere anstrengen, aber selber nichts machen? Also insofern sind diese Daten für die Unternehmenssteuerung und eigene Zielsetzungen in den Unternehmen wichtig. Aber natürlich werden sie auch der Politik eine ganz andere Grundlage dafür geben als bisher, wo das häufig grobe Schätzungen sind, wo welche Anstrengungen schon passieren und wo noch mehr notwendig ist. Mhm.
Als Grundlage, um überhaupt steuern zu können. Ne? Man es ja auch im Unternehmen sagt, nur was ich messen kann, das kann ich am Ende auch steuern. Wir hatten neben dem Professor Bassen den Andreas Lenz damals da. Das war damals der Vorsitzende des Ausschusses im Bundestag für die Frage der Nachhaltigkeit. Und wir waren damals ziemlich mitten im Wahlkampf und er hat zu mir das Folgende gesagt.
Das ist schon aus meiner Sicht nicht so ganz einfach, wie der ein oder andere das darstellt. Also es schwingt immer beim Thema Klimaschutz auch das Thema soziale Gerechtigkeit, sozialer Ausgleich aus meiner Sicht mit.
Er wollte auf den, glaube ich, immer auf, ist klar, auf welchen Aspekt er hinaus wollte, in die soziale Dimension, die mehr ins Inland wirkt. Also wir haben jetzt gerade gesprochen über Nachhaltigkeit im Sinne von, also soziale, gesellschaftliche Verantwortung für andere Länder, für andere Kontinente, die Die These war hier ja die, dass das Ganze natürlich das, sagen wir mal, die das Arbeiten erschwert, das Wirtschaften verändert und dass es sehr teuer wird für diejenigen, die auf Produkte angewiesen sind, die also hier im Grunde Konsumenten sind oder Verbraucherinnen und Verbraucher sind. Wie schätzen Sie das ein? Ist diese soziale Dimension der Nachhaltigkeit genug ausgeprägt und wie äußert sich die, wenn man nach innen dieser These entgegentritt? Das ist im Grunde etwas, was das Leben für die einfacheren Menschen oder die mit den geringeren Einkommen verteuert einfach.
Ich würde mal damit beginnen, dass die ganze Diskussion, was ist nachhaltige Entwicklung, jetzt nicht eine Diskussion ist, wo alle Menschen sich gleichermaßen dran beteiligen. Wir neigen dazu, das manchmal so zu einem Expertentalk werden zu lassen und dann raunt man sich so Schlagworte zu wie eben SDGs oder CSRD und schwelgt in irgendwelchen Träumen. Ja, schon vor 50, 51 Jahren haben wir in den Grenzen des Wachstums des Club of Rome darüber nachgedacht. Aber damit werden wir natürlich nicht alle Menschen erreichen. Und deswegen ist es für den Rat für nachhaltige Entwicklung schon sehr wichtig, dass wir diese sehr komplexen Zusammenhänge durchaus auch einfach darstellen. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Website bewusst teilweise in einfacher Sprache gestaltet, um auch eben allen Menschen einen guten Zugang zu diesen Grundüberlegungen zu bieten, darzustellen, was sind planetare Grenzen, was passiert, wenn die überschritten werden, dass das eben nicht nur abstrakte Phänomene sind, sondern dass sich dann zum Beispiel sowas wie Unwetterereignisse an der A und in der Eifel auch durchaus aus diesen Zusammenhängen ableiten lassen. Das ist für uns ganz wichtig. Und für uns ist auch wichtig, in der Tat die soziale Realität anzuerkennen. Ich würde es jetzt nicht unterschreiben wollen, was Sie eben gesagt haben, dass jetzt Nachhaltigkeit für ärmere Bevölkerungsgruppen jetzt nachteilig ist und für die Reichen positiv ist, sondern wir sind schon davon überzeugt, dass das letztendlich ein gutes Konzept für alle Menschen ist und ein unabdingbares Konzept, wenn wir unsere ökologischen Grundlagen nicht gefährden wollen. Aber es ist schon so, dass natürlich einige Gruppen, zum Beispiel Beschäftigte in gewissen Branchen, Menschen in gewissen Regionen, wo es jetzt große Veränderungen gibt, die mit der Nachhaltigkeit, mit der Energiewende, mit der Verkehrswende zusammenhängen, wo eben in größerem Umfang Jobs gefährdet sind und vielleicht keine neuen Jobs entstehen. Und auf diese Ängste einzugehen, mit diesen Menschen, mit diesen Unternehmen, mit diesen Regionen zu reden, die Risiken wirklich offen zu diskutieren, aber vielleicht auch Chancen aufzuzeigen, aber auch dafür zu sorgen, dass da vielleicht Unterstützung geboten wird, um dann solche Transformationsprozesse und ihre teilweise negativen sozialen Folgen abzudämpfen oder idealerweise ins Positive zu drehen. Das ist aus unserer Sicht schon eine wichtige Aufgabe des Nachhaltigkeitsrates. Das passiert nicht automatisch. Diese Leute haben nicht unbedingt immer eine Lobby in der Politik, sondern fühlen sich häufig ausgeschlossen, tendieren dann auch dazu, vielleicht radikale Parteien zu wählen, weil sie eben das Gefühl haben, im Establishment ihre Gedanken nicht unterzubringen. Und deswegen scheint es uns sehr wichtig, da sehr frühzeitig einzugehen in die Diskussion. Das betrifft in Deutschland zum Beispiel die Braunkohleregionen, wo dann ja über die Kohlekommission und die nachfolgende Gesetzgebung Lösungen vereinbart worden sind mit den Regionen, mit den Unternehmen. und erhebliche Ausgleichszahlungen auch vereinbart worden sind, um in der Region neue nachhaltige Lösungen, Unternehmen aufzubauen. Das wird aber auch die Steinkohleregionen in etwas geringerem Maße treffen. Aber es betrifft zum Beispiel auch Automobilstandorte, Automobilzuliefererregionen, wo zum Teil eben viele Unternehmen ansässig sind, die im Zusammenhang mit dem Verbrennungsmotor seit Jahrzehnten Beschäftigung garantiert haben, gute Gewinne für die Menschen und die Unternehmen, wo jetzt auch die Arbeitsgrundlage wegfällt. Und da eben frühzeitig ranzugehen und diesen Menschen und Unternehmen neue Perspektiven zu bieten, das ist aus unserer Sicht eine wichtige Sache.
Okay, aber es ging mir gar nicht nur so sehr um die Menschen, die ihren Job verlieren dadurch. Das ist unstrittig ja der Fall, dass man da was tun muss. Es ging ja nicht mehr so um die Dimension der Verteuerung. Also sie würden schon, aber die These mitgehen, dass natürlich, also wenn ich in Edeka gehe und gehe da in den Bio-Bereich, dann ist der teurer im Moment noch an Produkten, als das andere Produkte sind. Und wenn ich sage, ich verbiete bestimmte Fleischprodukte und Ähnliches, dann wird das natürlich für alle teurer. In der Tat nicht nur für die, die dann die Hälfte ihres Einkommens dafür ausgeben, sondern für alle. Also die These war gar nicht, dass das jetzt finanziell vorteilhaft ist für die reicheren Menschen, sondern nur, dass es diejenigen, glaube ich, nicht so trifft. Also würden Sie das aber dann so erklären oder den würden dann sagen, das müssen wir eben den Menschen erklären, dass das eben eine Übergangsphase ist oder dass das notwendig ist, dass die Dinge dann teurer sind, weil das einfach eine faire Internalisierung der externen Kosten ist, oder wie man dann so schön sagt. Oder würden Sie die These gar nicht unterschreiben, dass das für den Verbraucher erstmal am Ende alles teurer ist?
Nein, das würde ich jetzt nicht über alle Produktbereiche hinweg unterschreiben wollen. Wir sind zum Beispiel fest davon überzeugt, dass die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien mittelfristig auch deutlich günstiger ist als eine Energieversorgung mit anderen herkömmlichen Energien. Für andere Produkte, die Sie erwähnt haben und höhere Standards, zum Beispiel des Tierschutzes, da wird es sicherlich höhere Kosten geben für besonders nachhaltige Produkte. Und da würden wir natürlich schon gerne einen Prozess anstoßen, dass sich mehr Leute diese Produkte leisten können. Dafür gibt es eben möglicherweise Umverteilungsmechanismen über die Steuer zum Beispiel, auch für eben jetzt temporäre Erhöhungen von Kosten durch den emissionshandelsgetriebene Erhöhung von gewissen Produkten. Das ist aus unserer Sicht schon wichtig. Das hat sich ja auch die Bundesregierung vorgenommen, so eine Art Klimageld, eine Umverteilung von zusätzlichen Einnahmen aus dem Emissionshandel wieder zurück an die Menschen zu organisieren. Da sind wir leider in Deutschland technisch noch nicht so weit, dass wir das Geld ohne weiteres wieder einfach und an die richtigen Leute zurückzahlen können. Das haben wir ja auch bei der Strompreisbremse gemerkt, dass das sehr schwierig ist, in Deutschland sowas zu organisieren. Das erscheint uns schon wichtig und auch eilig, um da voranzukommen und eben nicht so eine soziale Schieflage oder eine Angst vor einer sozialen Schieflage hinzubekommen. Aber es ist nicht so aus unserer festen Überzeugung, dass jetzt aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die Produkte so teuer wären durch die Bank, dass das eben für einen Otto-Normalverbraucher oder eine Verbraucherin nicht mehr machbar ist. Aber es wird gewisse Effekte geben und da muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Und wenn man den Leuten etwas vorschreibt und sagt, dieses und jenes dürfen sie nicht mehr kaufen, wird nicht mehr angeboten, da muss man natürlich diese sozialen Effekte auf jeden Fall berücksichtigen.
Verstehe. Sie haben bestimmte Branchen angesprochen zuletzt. Vielleicht das noch zum Abschluss. Sie befassen sich als RNE auch stark damit, also die Dinge, die eben gesetzlich kommen oder politisch kommen zur Nachhaltigkeit, konkret runterzubrechen, standardisieren, damit sie praktikabel sind für die Branchen. Welche Branchen sind da schon weit und welche Branchen haben im Grunde schon sowas wie Leitfäden? Und gibt es andere Branchen, wo Sie sagen würden, das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mal mittelfristig was ist, wo man was vereinheitlichen könnte? Was gehen Sie als nächstes an? Haben Sie da Branchen- und Wirtschaftszweige schon im Fokus?
Also letztendlich ist das, was wir machen, erstmal der Grundansatz für alle Unternehmen. Und wir sind, hatte ich eben ja schon gesagt, durchaus sehr gut damit beschäftigt, die Anpassungen auf europäischer Ebene, die im Moment stattfinden, in den deutschen Nachhaltigkeitskodex zu integrieren. Aber wir unterstützen Initiativen aus einzelnen Branchen, die sagen, sie wollen gerne für ihre Branche eben eine bisschen maßgeschneiderte Regelung haben. Und da kann ich zum Beispiel erwähnen, dass wir mit der Ernährungsindustrie da schon sehr lange unterwegs sind. Als ein Beispiel mit dem BVE, dem Branchenverband, gibt es schon seit vielen Jahren einen Branchenleitfaden, der auch gut genutzt wird und regelmäßig fortgeschrieben wird. Es gibt auch einen Branchenleitfaden zum Beispiel für öffentliche Unternehmen, die mit dem VKU organisiert sind.
Hatten wir gemacht vor ein paar Jahren, ist schon ein bisschen her, glaube ich. Da hatte ich auch mal mitgearbeitet.
Genau.
Aber bestimmt schon 5, 6 Jahre her.
Und wir können uns natürlich gut vorstellen, dass dieser VKU-Leitfaden auch nochmal spezifiziert wird für die einzelnen Branchen. Wir haben mit unserem Mitglied Gunda Röstl, die seit über 3 Jahren im Nachhaltigkeitsrat dabei ist und jetzt auch in dieser Periode stellvertretender Vorsitzende geworden ist, vereinbart, dass sie das auch mal in die Branchenverbände für Energie und Wasser, den BDEW zum Beispiel, einbringt und da vielleicht nochmal konkretere Branchenleitfäden erarbeitet werden. Ich habe gehört, dass da durchaus großes Interesse dran besteht. Viele Unternehmen werden jetzt eben erstmals berichtspflichtig mit der Corporate Sustainability Reporting Directive und müssen sich jetzt erstmals dazu Gedanken machen. Das trifft zum Beispiel den Wassersektor, wo wahrscheinlich bisher nur Gelsenwasser berichtspflichtig war als Kernwasserunternehmen, natürlich auch andere größere Unternehmen, die so Wassersparten haben. Aber insofern wird das jetzt für diese Branche, aber auch für andere Branchen besonders relevant. Und wir sehen auch den DNK so, dass er insbesondere auch für öffentliche Unternehmen gut geeignet ist. Wir haben viele kommunale Unternehmen, die den DNK nutzen. Wir haben auch viele Sparkassen zum Beispiel, die den DNK nutzen. Und wir haben auch ein paralleles Berichtssystem für Kommunen erarbeitet, den sogenannten Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune, BNK. Sie merken, das ist sprachlich sehr nah am DNK. Und die Grundidee ist, dass wir auf sowas wie die Nachhaltigkeitssteuerung und Nachhaltigkeitsberichterstattung für den Konzern Kommune damit schaffen wollen, dass sich also die Kommune politische Nachhaltigkeitsziele setzt, CO2-Verringerung, Erhöhung der Kreislaufwirtschaft, Wasserziele, Ziele für erneuerbare Energien und das dann auch in den kommunalen Unternehmen herunterbricht, die dann einzelne Ziele sich setzen, die natürlich unabdingbar sind für die Erreichung der Ziele der politischen Kommune und dass man das eben durch so eine aufeinander abgestimmte Berichterstattung nachher umsetzt. Das ist dann einerseits für die Nachhaltigkeit gut, andererseits ist das letztendlich dann auch ein Thema für die Public Corporate Governance, dass die öffentlichen Stellen, die Kommunen eben auch ihre Unternehmen, die ja den öffentlichen Zielen verpflichtet sind, dann gut steuern können. Da gibt es schon einige Kommunen wie Freiburg zum Beispiel, die das sehr systematisch jetzt anwenden in Darmstadt und bei einem Darmstädter kommunalen Beteiligungskonzern, der HEAG, läuft das schon sehr intensiv. Und in Hamburg zum Beispiel als Stadtstaat gibt es auch eine Vorgabe, dass alle kommunalen Unternehmen den DNK anwenden sollen. Und wir würden das gerne zu einem Trend machen. Und das würde natürlich diese Zahlenwüsten, die wir eben schon angesprochen haben, noch wertvoller machen, wenn sie auch mit den politischen Zielsetzungen der Eigentümerkommunen kompatibel gemacht werden können.
Ja, vielen Dank. Sicherlich ein guter Zeitpunkt, glaube ich auch, um als Branche, auch gerade als Wasserbranche, vielleicht auch weiterentwickelnd der Energiebranche, sich nochmal Gedanken darum zu machen, wie man den DNK umsetzt. Wie gesagt, das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Und auch wenn jetzt eine Gelsenwasser eines der wenigen Unternehmen ist, kommt jetzt ohnehin ja in den nächsten 2-3 zeitlichen Etappen kommen die Schritte, in denen man im Großteil der Branchen im Grunde reinkommt, ein Unternehmen dazu. Insofern sicherlich ein Thema, was wir auch persönlich begleiten und unterstützen würden. Der DNK eignet sich natürlich sehr gut dazu. Wir nutzen den auch und wir kennen das auch von anderen Unternehmen. Vielleicht meine Abschlussfrage an Sie, Herr Pahl, die stelle ich eigentlich jedem meiner Gäste. Sie können die fachlich beantworten, aber auch natürlich gerne persönlich. Welche Frage hätten Sie in den nächsten 12 Monaten gerne glasklar für sich beantwortet?
Ja, ich glaube, die größte Baustelle, die wir im Moment in Deutschland haben, ist das Thema Mobilitätswende. Da vergeht ja heute zutage auch kein Tag, wo nicht gewisse Aspekte dieser Thematik in den Nachrichten aufscheinen. Dazu gibt es offenbar noch keinen breiten gesellschaftlichen Konsens, auch keinen Konsens innerhalb der aktuellen Bundesregierung, wie wir da weiter vorankommen. Aber wir sehen natürlich, dass die Mobilitätsbranche beim Klimaschutz in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht vorwärts gekommen sind. Energieeffizienzgewinne bei den Fahrzeugen durch die größere Zahl der Fahrzeuge und den verstärkten Verkehr aufgefressen worden sind. Und ich denke, da ist es jetzt ganz dringend notwendig, dass wir vorankommen, dass wir alte Zöpfe abschneiden. Themen wie das Tempolimit auf Autobahnen, wo wir in Deutschland sehr singulär unterwegs sind, in Deutschland, in Europa uns angucken, aber auch zum Beispiel bei der Frage der zukünftigen Motorisierung jetzt schnell zu einer praktischen Lösung kommen auf europäischer Ebene und da eine mittelfristig wirkende Regelung gefunden wird, damit sich alle Unternehmen daran orientieren können. Und da mag es hier und da noch Nischen für die Lösung E-Fuels geben. Aber ich denke, die wesentliche Lösung wird beim Individualverkehr bei dem Elektroantrieb liegen. Aber wir müssen auch insgesamt den Individualverkehr verringern und wir müssen mehr auf öffentliche Verkehre setzen. Insofern, da gibt es schon sehr viele Stellschrauben, wo jetzt zum Beispiel mit dem 49-Euro-Ticket durchaus was passiert, aber da reicht es nicht, an kleinen Schräubchen zu drehen, sondern da müssen wir, glaube ich, einen neuen gesellschaftlichen Konsens hinbekommen, um in diesem wichtigen Gebiet wirklich voranzukommen.
Ja, sehr interessante, auch sehr kontrovers diskutierte Diskussion im Moment gerade. Wir nehmen am 13.03. auf, vielleicht sind wir in einigen Wochen schon schlauer dazu. Und der Knoten ist durchschlagen. Lieber Herr Pahl, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für die Arbeit des Rates für nachhaltige Entwicklung. Wir werden das sehr aufmerksam verfolgen und unterstützen und grüße Sie ganz herzlich nach Berlin.
Ja, besten Dank für den interessanten Austausch und Grüße zurück nach Gelsenkirchen.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.